FC-Podcast von Radio Köln und Express. Präsentiert von sportwetten.de.
Zwei Dinge brauchst du unbedingt als FC-Fan. Gute Nerven und einmal im Jahr extrem gutes Sitzfleisch. So eine Mitgliederversammlung dauert halt. Diesmal 6,5 Stunden und am Ende hat es dann auch tatsächlich ein Ergebnis gegeben. Ein klares 78% für Werner Wolf, Jürgen Sieger und Eckhard Sauren, der neue FC-Vorstand.
Ich glaube, dass es besonders nach außen wichtig ist bei den Riesenprojekten, die vor uns liegen, dass die, mit denen wir reden, wissen, da kommen drei Menschen an, die einen hohen Rückhalt haben.
78%, Alex, starkes Ergebnis, wenn wir jetzt nochmal bedenken, dass diese Wahl ja zum Teil die Fans und Mitglieder ziemlich polarisiert hat.
Ja, war ja viel los im Vorfeld und auch auf der Mitgliederversammlung. Am Ende aber ein Ergebnis, was durchaus, ich würde sagen, als Rückenwind zu verstehen ist für die drei, die halt ja wirklich auch schwere Aufgaben jetzt vor sich haben. Es geht ja direkt knifflig los nächste Woche mit dem Derby. Da wird der Sicherheitsaspekt sicher ein wichtiger sein. Ja, also ich glaube, sie haben selbst nicht mit so einem Ergebnis gerechnet. Man hätte auch, manche haben sicher sogar auf eine Nichtwahl spekuliert. Mhm. Am Ende wurde es dann, war es auch im Verlauf der Sitzung schon abzusehen, dass es doch viele Fürsprecher für die beiden gab. Es gab sicher auch viele, die halt gerne den Toni noch weiter in dieser Rolle gesehen hätten. Aber am Ende hat sich die FC-Familie zusammengerauft und hat sich da geschlossen gezeigt. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, das vorgelesene Statement von Werner Spinner da am Anfang war, der für mich sowieso, obwohl er gar nicht da war, vielleicht einer oder der Gewinner dieser Sitzung war, durch seine wohlüberlegten Aussagen. Nee, also ein wichtiges Signal.
Ja, Schlusssatz war, glaube ich, in dem Schreiben, schenkt dem neuen Vorstand das gleiche Vertrauen, das ihr mir damals zum Start geschenkt habt. Ja, das war... Ja. Auch so eine versöhnliche Nachricht dann an der Stelle und ganz weit weg von allem Groll, der vielleicht vorher in der Vergangenheit da gewesen ist.
Er war zu der Zeit, also 12 Kilometer über uns, auf dem Weg nach Singapur in der Lufthansa-Maschine und hat so ab und an mal eine WhatsApp geschickt, wenn ihm was in unserem Live-Ticker nicht gepasst hat, aber er hat es also verfolgt, so viel ist sicher. Und hat da auch... gezeigt, dass er mittlerweile mit seinem ja doch etwas unschönen Abgang abgeschlossen hat, dass er da, dass er das verarbeitet hat, dass er da keinen Gram und keinen Groll hegt. Und das fand ich sehr gut und auch durch dieses Vertrauen schenken halt irgendwie auch dem neuen Vorstand dann den Weg bereitet hat. Und das ist halt auch wichtig, weil es muss jetzt mal Schluss sein mit dieser Streiterei, glaube ich. Also das ist mal das Allerwichtigste in dem Fall.
Wenn wir jetzt den Abend nochmal jetzt in Erinnerung rufen, du hast es ja auch schon angesprochen, also sehr emotional. Mhm. Es gibt ja dann immer die sogenannte Aussprache, also wo Fans sich melden können, Mitglieder sich melden können, dann aufs Podium treten können und ja, mal ihre Sicht der Dinge darlegen können, auch Fragen stellen können an die Vorstandskandidaten beziehungsweise vorher ans noch amtierende Präsidium mit Stefan Müller-Römer, Toni Schumacher und Markus Ritterbach, und da ging es schon teilweise heftig zur Sache. Also wir kennen das eigentlich, jedes Jahr geht es relativ emotional zu beim FC. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber du hast halt schon gemerkt, und auch nachher ja am Wahlergebnis, immerhin 500 Nein-Stimmen, dass es da schon noch so ein bisschen, wollen wir es Riss nennen, Graben nennen, wie auch immer, aber also es ist noch ein Stück weit weg von vereintem Verein. Ja. Das hat man schon gemerkt an dem Abend.
Also wenn man sagt, damals sind ja Spinner, Schumacher und Ritterbach angetreten, um den Verein zu vereinen. Wenn man jetzt das am Ende ihrer Amtszeit sieht, dann ist, glaube ich, fast das Gegenteil der Fall. Es gibt dann doch eine große Gemeinde, die noch dem alten Vorstand anhängt. Und dann gibt es noch, also der war, ja eigentlich auch schon zerbrochen war. Ne? Also wir reden ja über einen Rechtsvorstand, der halt, und das fand ich halt wirklich schade, bis... fast schon schlimm, dass man dann auf der Bühne offen auch dann das eigene Vorstandsmitglied mit Stefan Müller-Römer dann angegriffen hat. Halt. Also Ritterbach hat ja wörtlich gesagt dann später, ja, dass wir hier nicht mehr kandidieren, das ist die Idee von dem Mitgliederrat und Stefan Müller-Römer halt. Ne? Also immer wieder diese Attacken Richtung Müller-Römer, der das zumindest an diesem Abend alles geschluckt hat und eigentlich nie gekontert hat. Und das sind Sachen, die wirkten wenig präsidial, und ich finde, da haben die beiden auch eine Chance vertan auf einen auf einen wirklichen Rauschenabgang, den sie auch hätten haben können. Man hätte ja sich auch hinstellen können wie Spinner und sagen können, das war jetzt unsere Zeit, der Mitgliederrat, warum auch immer, wollte uns nicht. Wir haben uns entschieden, nicht zu kandidieren, haben das ja auch, haben ja auch gesagt, wir bleiben sportlich, aber sportlich war das längst nicht immer an diesem Abend, fand ich.
Anderer Satz, glaube ich, von Toni Schumacher, wenn ich es recht erinnere, war, lasst euch nicht blenden.
Ja.
Der Verein ist gesund und muss nicht reformiert werden. Also das auch, war ja auch eine Spitze gegen Müller-Römer an der Stelle.
Ja, genau. Und dann, aber es ist, wenn der Verein so gesund wäre, dann hätte es nicht dieses Gegeneinander an diesem Abend so oft gegeben. Mhm. Ich glaube, da also immer noch gibt es große Wunden und die müssen jetzt auch erstmal heilen. Ja, und dann muss man sehen, wie es weitergeht. Ob man, also nachher haben wir ja wahrscheinlich gleich noch, waren auch die Signale, man will nochmal sich die Hand reichen und vielleicht auch weiter zusammenarbeiten. Stand jetzt tue ich mir schwer, das mir vorzustellen, wie man die beiden dann nochmal einbindet.
Also nach den Eindrücken von dem Abend bin ich da bei dir, aber sowas kann ja auch dann ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen, wenn dann alle mal tief Luft geholt haben, dass man ein paar Tage haben sacken lassen. Vielleicht gibt es dann doch noch eine Chance, aber du hast recht, wir sprechen da gleich auch noch drüber, hören auch Werner Wolf noch dazu. Lass uns mal gerade reinhören. Ich habe mich ja mal mit dem Radio Köln Mikro hingestellt an den Ausgang während der Mitgliederversammlung, einfach mal reingehört. Wie seht ihr das jetzt, dass Toni Schumacher und Markus Ritterbach aufhören? Und vielleicht war es auch Zufall, aber es waren tatsächlich viele Fans dann auch da, die mir gesagt haben, ah, sind wir schon traurig, wir hätten die beiden doch gerne behalten und deswegen wollen wir das natürlich hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Hören wir einfach mal rein.
Ich bedauere es. Ich kenne jetzt diese genauen Umstände nicht, aber ich bedauere schon den Rücktritt von den beiden.
Das tut mir echt leid für die beiden, weil die haben immer für den Verein gestanden und ich fand die auch immer gut. Das ist schade. Ich finde es schade.
Toni Schumacher ist, ich sag mal, ein Gesicht vom 1. FC Köln. Ich glaube, dass sie schon in der Zeit, wo sie jetzt als Vorstand tätig waren, auch gute Arbeit geleistet haben. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Die Fehler haben sie zugestanden, also war sehr emotional.
Klar, Toni Schumacher gehört definitiv zum FC. Ich hoffe auch, dass er dabei bleibt, irgendwo in einer anderen Funktion. Aber klar, irgendwann hat alles mal ein Ende und war vielleicht auch nie mal alles gut.
Wenn negative Sachen laufen, die passieren in jedem Unternehmen, die passieren in jedem Verein, man muss auch mal 9 Grad sein lassen. Also ich finde es schade, dass so die Leute abgewatscht werden für die guten Jahre, die sie jetzt gemacht haben, die sie auch gut rübergebracht haben.
Ich denke, sie hätten ruhig weitermachen können. Ich fand sie kompetent genug, dass sie das auch weiter durchgezogen hätten.
Ja, soweit die Fans, Mitglieder, die sich schwer getan haben mit dem Abschied von Toni Schumacher und Markus Ritterbach. Ich glaube, da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen hier im Podcast. Es steht außer Frage, dass die ersten Jahre sehr erfolgreich waren mit diesem Vorstandsteam. Es geht aber jetzt vor allem ja um das letzte Jahr, letzten anderthalb Jahre vor allem, mit dem Abstieg und so weiter. Und da war aus meiner Sicht der Karren einfach viel zu festgefahren, als das dann noch dran zu denken wäre, dass die beiden dann noch mit einem anderen dritten Kandidaten, wenn sie ihn denn gefunden hätten, was ja offensichtlich auch sehr schwer war, haben sie beide selber gesagt, da noch weiterzumachen.
Ja,
also es war einfach Zeit für den Neuanfang.
Ja, sie hätten ja weitermachen können, wenn sie einen dritten Mann gefunden hätten. Das ist ja durchaus recht. Nein, ich fand halt auch, wenn man zurückblickt, haben sie sicher einen großen Anteil dran. Der FC ist zurück in die Bundesliga gekommen. Sie haben Peter Stöger gefunden. Sie haben, haben Jörg Schmadtke verpflichtet. Dann sind sie aufgestiegen, sind nach Europa. Also die Reise ging bis nach Europa. Nur eins darf man ja auch nicht verkennen. Die treibende programmatische Kraft dieses Vorstands war ja immer Werner Spinner. Ja. Also wenn da gibt's über, also da brauchen wir auch nicht groß zu diskutieren. Also wenn die großen Leitlinien, die großen Dinge wie Trennung von IMG und hin zu Infront, die Vertragsverlängerung mit den Geschäftsführern, die großen Weichenstellungen, die ganzen Gespräche mit der Politik, was den Geistbaukeim-Ausbau anging, diese ganzen Weichenstellungen waren Werner Spinners Werk. Und das war nicht Markus Ritterbach und das war nicht Toni Schumacher. Toni Schumacher hat sehr viele Fanclubs besucht und damit halt auch viel dafür getan, dass der Rückhalt in der Bevölkerung da war. Er hat es geschafft, die Altinternationalen wieder zurück an den FC zu holen, den man am Anfang aber auch als dieser Vorstand quasi vor den Kopf gestoßen hat so ein bisschen. Wobei das dann auch eher Spinner war am Anfang, aber ist egal. So, Markus Ritterbach steht vor allen Dingen für das,
die Stiftung für das Wirken hat er sich sehr engagiert.
Ja. Ja. Aber diese großen Linien hat Werner Spinner gefahren und es fällt mir schwer zu glauben, dass sie einen dritten Mann gefunden hätten, mit denen sie hätten diese großen Projekte angehen können. Und der FC steht vor, und dann muss man ja auch mal sagen, nach den 7 Jahren, ja, der Verein ist auf dem Papier wirtschaftlich gesund, sind jetzt aufgestiegen, müssen jetzt allerdings auch einen ziemlichen Kraftakt leisten, um halt irgendwie sich diese Verstärkungen leisten zu können, die sie jetzt sich geleistet haben. Aber weder steht ein Bagger am Geißbockheim, noch weiß man, wie es im Stadion weitergeht. Der Verein hat weiter keine Steine in der Bilanz. Also sie sind halt an einer gewissen Stelle nicht mehr weitergekommen halt irgendwie. Und vielleicht gelingt das ja einem neuen Vorstand mal, Dinge aufzubrechen, Widerstände. Vielleicht hat man auch viel Kapital zerschlagen, politisches, dass jetzt ein neuer Vorstand, also ein neuer Besen vielleicht besser kehren kann.
Ja, ja, und zumindest klang das mal zeitweise an in den Reden der beiden. Im Grunde haben sie es, glaube ich, auch eingesehen, dass es keinen Sinn macht, da jetzt noch an dem Amt festzuhalten, sich noch irgendwie durchzusetzen, dritten Mann zu besorgen. Ich glaube, Markus Ritterbach hat gesagt, auf dem Rücken des Geißbocks wollen wir jetzt hier kein Duell austragen. Kann man jetzt so nehmen? Ich sehe schon deine Reaktion.
Abend das Gefühl nicht los, dass man sich da auch so ein bisschen schon wieder als... Also Toni Schumacher sagte den Satz, wenn ich gebraucht werde, stehe ich bereit. Also soll man sich da schon wieder ein bisschen als Alternative irgendwie aufbauen will. Und ich bin da mal gespannt, was die Zukunft bringt und ob es da wirklich jetzt Ruhe gibt und Unterstützung und Mitarbeit oder ob es da Opposition gibt und dieses gegenseitige Stechen weitergeht. Und das wäre, wenn wirklich dieser Geißbock immer im Vordergrund steht und nicht einzelne Personen, dann wäre das wirklich kontraproduktiv.
Ja. Hören wir mal rein, was jetzt der neue Präsident Werner Wolf zu dieser Atmosphäre, die ja sehr emotional geladen war, ja, wie er die wahrgenommen hat.
Das zeichnet uns, glaube ich, aus. Das ist schön, das muss man aushalten können. Da ist manchmal Druck auf dem Kessel, der muss raus. Und es gibt halt eine Vielfalt von unterschiedlichen Meinungen, was bei der Anzahl Mitglieder, die heute da waren, auch nicht anders zu erwarten ist.
Also wegatmen. Die ganze Aufregung. Ist ja auch gelernter Psychologe, kann da vielleicht noch etwas stressfreier mit umgehen.
Ja.
Hat sich da schon sehr präsidial gegeben.
Ja, ja gut, also macht er ja auch gut und ist auch richtig und wichtig in dieser Situation. Da jetzt mal, er muss sie ja schließlich, oder dieser neue Vorstand muss ja schließlich auch die anderen für sich gewinnen, um halt gemeinsam an der Zukunft arbeiten zu können. Ich, wenn ich insgesamt auf die Sitzung zurückblicke und ich habe eben noch mit einem Beteiligten gesprochen, der in einer der ersten Reihen saß, der sagte halt auch, dieser Eindruck, dass auch die Mitgliederstimmen teilweise choreografiert sind, macht es halt auch ein bisschen schwierig halt. Ne? Also wenn das, ich finde, es wäre schön, wenn man das Gefühl bekommt, das ist eine lebendige Diskussionskultur ohne dass man zu sehr den Eindruck bekommt, dass die eine oder die andere Seite sich bestellte Stimmen da hochholt. Also sowohl bei der Aussprache Vorstand als auch bei der Fragestellung neuer Vorstand hast du das Gefühl gehabt, da waren die Stichworte schon, wurden einzeln abgearbeitet, Videos oder Auftritte bei Europapokal-Auswärtsreisen oder Sprachnachrichten oder ne? Also das ist halt alles, es wurde alle...
Die berühmte
alle,
WhatsApp-Affäre.
Genau, alle Forenartikel, alle Forenvorwürfe in beide Richtungen wurden abgearbeitet und das sah doch dann teilweise hörte sich choreografiert an.
Und was ich an der Stelle total schade fand, es gab so ein, zwei Redebeiträge, die dann in eine Richtung ging, das ganze Verfahren ist völlig undemokratisch, dieser neue Vorstand steht komplett unterm Joch vom Stefan Müller-Römer und der ganze Mitgliederrat ist ultra gesteuert. Da fehlen mir die Argumente.
Also vielleicht um es nochmal mit anderen Worten zu sagen, also dieser Gedanke, da hätten im stillen Kämmerlein diese Mitgliederräte, die irgendwo dahergeschwommen sind, da sich einen Vorstand ausgesucht und der müsste jetzt von den Mitgliedern gewählt werden. Das ist ja das, was da so mitschwang. Und die Mitgliederräte sind auch noch von den Ultras gesteuert. Das ist schon Hanebüchen. Ne? Also wir müssen einfach mal sehen, dass diese Satzung eigentlich ja eine repräsentative Demokratie widerspiegelt. Die Mitglieder wählen ihren Mitgliederrat, der Mitgliederrat sucht, ähnlich wie das Parlament ja auch eine Bundesregierung aussucht, sucht dann halt eine neue Regierung aus. So, und es gibt sicher Dinge in dieser Satzung, die man verbessern kann, wie allerdings man noch transparenter einen Vorstand aussuchen soll, das ist mir nicht ganz klar. Also wenn man überlegt, früher waren es 2-3 Wirtschaftsmänner Kölns, die dann in Hinterzimmern irgendwie 3-mal telefoniert haben und haben dann sich ausgeguckt, der wird so. Also ich meine, beispielhaft, irgendwann haben ein paar den Daumen gesenkt und gesagt, Kaspers ist es nicht mehr, jetzt macht's Overath, wir müssen ihn jetzt ins Amt hieven, so ungefähr. Ja. Also, ne, also und das ist eben nicht mehr so. Das ist auch gut so, weil es viel demokratischer ist. So, und jetzt ist halt nur die Frage, also eine Frage ist halt, könnte der Mitgliederrat mehrere Vorstandsteams vorschlagen, die dann, damit man eine Alternative hat?
Laut Satzung nicht.
Ich glaube nicht, ich glaube doch. Ich glaube,
Faktencheck machen.
Wir müssen nochmal in die Satzung gucken, weil ich glaube, in der Satzung ist explizit der Fall geregelt, dass Vorstandsteams gegeneinander antreten. Und es ist nicht der Fall geregelt, dass nur ein Vorstandsteam antritt. Aber das ist, aber ich bin auch kein Satzungsjurist. Ist aber auch jetzt mal nur zweitrangig. Nein, aber es gibt andere Dinge an der Satzung, wo man vielleicht daran arbeiten muss. Zum Beispiel in der Tat die Frage, die Toni Schumacher auch stellte: Was ist, wenn nächstes Jahr hier 110 Leute sich für den Mitgliederrat bewerben? Dann sitzen wir 3 Tage da und lassen Mitglieder sich vorstellen. Das ist eigentlich nicht umsetzbar und müsste eigentlich reformiert werden, weil wir uns an letztes Jahr erinnern, das war ja schon weit über das erträgliche Maß hinaus an der Länge der Satzung. Aber du kannst ja auch nicht irgendwelche Mitgliederräte wählen lassen, die sich nicht vorstellen dürfen. So, und da sind so Dinge, da muss man vielleicht nochmal ansetzen. Dann gibt es halt sehr viele Gremien, Beirat, Aufsichtsrat, Mitgliederrat. Brauchst du viele Gremien oder reichen, also kannst du vielleicht eins auflösen unter Umständen. Das sind so Dinge, über die man sich jetzt in den nächsten Monaten, Jahren Gedanken machen muss. Aber der Auswahlprozess dieses Vorstands, finde ich, ist wenig antastbar und finde ich absolut.
Ja, und das war ja auch ein relativ langer Prozess. Also die haben das ja nicht mal, die haben sich ja nicht mal einmal kurz zusammengesetzt und gesagt, so, ihr drei seid unsere Kandidaten. Also da gab es ja schon einen relativ langen Vorlauf. Auch Lionel Suk, der Rewe-Chef, hat es ja auch nochmal in einer kurzen Rede da klar gemacht, dass er immer gut eingebunden war. Das war ja kein Alleingang jetzt, das Mitgliederrat. Also das war schon im Rahmen auch der ganzen Satzung und der Gremien sehr transparent. Ich glaube, das können wir schon so festhalten.
Und auch der Vorwurf, dass hier, also Carsten Wettig ist wirklich ein erfolgreicher Anwalt, dann gibt es Wirtschaftsprüfer in diesem Gremium, dann gibt es den Stadionsprecher, dann gibt es die Teammanagerin der Frauen, also denen jetzt zu unterstellen, sie werden gesteuert von den Ultras, ist ja hanebüchen. Also ist ja,
ja, und auf der anderen Seite, das klang ja da auch durch, dass jetzt Werner Wolf, Jürgen Sieger und Eckhard Saurin quasi die Knechte von Stefan Müller-Römer wären, ist ja genauso hanebüchen. Ich meine, der eine ehemalige Bitburger Chef, der andere Top-Anwalt international, Jürgen Sieger, der andere sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer, also fehlt mir da jede Vorstellung, dass die da den Bückling machen und nur das absegnen, was sich Stefan Müller-Römer ausgedacht hätte. Also da muss man schon viel Fantasie haben, glaube ich. Ich glaube, die haben schon Standing genug, die drei Herren.
Ja, und es geht halt einfach darum, dass du mit dem Mitgliederrat reden kannst. Also das konnte ja der alte Vorstand am Ende gar nicht mehr. Ne? Also da war ja derart viel Porzellan zerschlagen, dass es kaum noch eine Kommunikation möglich war. Und das hat ja auch den Club gelähmt, weil es ist ja durchaus auch so, dass im Mitgliederrat Know-how steckt, was du heben kannst. Ne? Also das ist irgendwie, und da will der neue Vorstand auch dran ansetzen, und das finde ich auch durchaus gut so.
Trotzdem gilt es halt natürlich auch, die Mitglieder jetzt irgendwie für dich zu gewinnen, zu überzeugen. Das will Werner Wolf mit seinem Team auch tun. Und der erste Weg oder auch nach seiner Meinung der beste Weg ist der Dialog, das Gespräch mit den Fanclubs.
Wir müssen in die Fanclubs rein, wie es in der Vergangenheit auch gemacht worden ist. Und unsere Erfahrung nach 25 Fanclub-Besuchen ist sehr positiv. Also ich fand das mehr als anregend. Und am Ende haben wir immer das Feedback bekommen, besser als erwartet. Und wenn man euch so vor sich sitzen hat, dann kommt ihr eigentlich sehr sympathisch und sehr kompetent rüber.
Sie haben ja sozusagen einen Wahlkampf schon im Vorfeld gemacht, also sind viel in die Fanclubs gegangen, haben sich da vorgestellt, gab auch über die Online-Kanäle vom FC noch ein Video, wo sie sich nochmal vorgestellt haben. Ja, also das ist jetzt erstmal der erste Weg, um diese 500 Nein-Stimmen noch für sich zu gewinnen. Aber natürlich, wir sprechen jetzt von 3.000, sage ich mal rund, die jetzt da abgestimmt haben. Mhm. Es sind ja 110.000 Mitglieder beim 1. FC Köln.
Das stimmt. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass ja doch letztlich nicht viele da waren. Ne? Also das, man hätte durchaus denken können, gerade nachdem ja auch einige dann nochmal für Toni die ganze Woche getrommelt haben, dass da die eine stärkere Mobilisierung vielleicht auch gegen das Präsidium stattfindet. Das war nicht der Fall. Jetzt haben die, die da waren, halt zu 80% für die Jungs, für den neuen Vorstand gestimmt. Und das ist halt schon mal eine gute Basis, auf der man aufbauen kann. Allerdings, ich finde halt auch, wenn man so in die Zukunft blickt, die Themen werden halt nicht einfach. Ne? Also du hast halt jetzt diesen Geisbergheim-Ausbau vor der Brust, wo du durch diese Kehrtwende von Obereka nochmal eine erschwerte Situation hast. Beim Stadion will mir immer noch nicht recht einleuchten, wie du da eine Genehmigung bekommen willst, auszubauen, weil du, sagte einer gestern auf der Sitzung, du willst in Müngersdorf ausbauen, drumherum wohnen nur betuchte Anwälte und die klagen dich im Grunde Boden, die Befürchtung habe ich leider auch. Ja, also so diese klassischen Gewinnerthemen, die fehlen mir so ein bisschen, also irgendwie mit denen der Vorstand punkten kann. Ne?
Ja, gebe ich dir recht. Werner Wolf hat zum Thema Stadion ja auch gesagt, also da gibt es noch hunderte Punkte, die wir da abarbeiten müssen. Das wird ganz schwierig. Wenn überhaupt alles optimal läuft, dann haben wir einen Ausbau 2028, also vor der EM, passiert sowieso nichts 2024.
Und bis dahin darfst du halt nicht umbauen und dann,
genau.
Allerdings müsstest du, wenn du jetzt siehst, wie lange du brauchst, um 3 Fußballfelder genehmigt zu bekommen beim Geisbergheim, dich ja auch fragen, also müsstest du ja jetzt schon mit dem Genehmigungsverfahren im Grunde beginnen, so bald wie möglich. Und deshalb muss die Entscheidungsfindung da halt relativ zügig kommen. Man weiß, Alexander Werle ist ein Verfechter des Projekts, ne? Also der hat gesagt, nur so können wir den Umsatz signifikant steigern und neue Einnahmepotenziale erschließen.
Ja, vor allem, weil ja auch der FC ohne Investor bleiben möchte. Also das ist ja auch das klare Ziel vom neuen Vorstand. Und wenn du aus eigener Kraft neues Geld erwirtschaften willst, dann ist natürlich ein größeres Stadion ein guter Weg dafür, durch Ticketpreise.
Ja, klar.
Und, also,
Umsatz zu steigern, weil also die
weitere Logen und so weiter,
ja, genau,
Business Seats.
Ja, die Frage ist halt, kriegst du das finanzierbar hin? Ne? Also wenn du sagst, der kostet deutlich über 200 bis zu 300 Millionen Euro, dieser Ausbau, und dann, das musst du ja auch irgendwie zurückbezahlen. Ne? Also das ist halt irgendwie, da sind halt so viele Fragen, was ist mit der Stadt, wie fällt die sich, baut, würde die mit in eine Betreibergesellschaft gehen und so. Das sind aber allerdings auch Fragen, die gestern gar nicht auch nur im Ansatz erörtert wurden, sondern jetzt erstmal in den nächsten Monaten durchdekliniert werden zwischen Vorstand und
Geschäftsführer. Dann hätten wir auch noch bis nach Mitternacht da gesessen. Bin ich ganz dankbar darum, dass wir das nicht noch ausführlich geklärt haben.
Wäre ja nicht das erste Mal, ne? Also dass wir da uns die Nächte um die Ohren schlagen. Nee, aber gut, dass es nicht so gekommen ist. Was man nochmal sagen muss, ist halt, dass bei allem Gegeneinander ist wirklich, also die Versammlungsleitung von Karl-Ludwig Klei war wirklich ein Segen. Also der, da gibt es auch wenig Vertun, der hat halt mit seinem Fingerspitzengefühl immer wieder dafür gesorgt, dass die ganz große Brisanz genommen wurde. Dann hat er ruhig mal akzeptiert, dass mal der halbe Saal Scheiß Leverkusen singt, als wir über das Video diskutiert haben. Er hat immer wieder es geschafft, dass die Leute zwar den Dampf ablassen konnten, aber dass trotzdem das Mindestmaß an Respekt gewahrt blieb. Und
sehr gute Abschlussrede auch nochmal gehalten,
genau,
ne, wo es nochmal um die Würdigung von Toni Schumacher und Markus Ritterbach für diese 7 Jahre Präsidium ging. Und Werner Spinner natürlich, aber der war jetzt leider nicht anwesend.
Ja.
Und da hat er die ganzen positiven Dinge nochmal herausgehoben, hat aber auch nicht die negativen Dinge verschwiegen, aber in einer so ganz sachlichen, irgendwie väterlichen Ebene fast, kann man sagen, ne? Dass er irgendwie den kompletten Saal dann eingefangen hat und die ganzen Emotionen zumindest mal, ich sag mal, für eine halbe Stunde raus waren. Also hat er richtig gut gemacht, hat mir sehr gefallen.
Man merkt, dass er als DAX-Vorstand schon ein paar Hauptversammlungen geleitet hat, also das war wirklich eine Wohltat und da er ja auch aufhört beim 1. FC Köln, muss man einfach sagen, da wird eine ganz wichtige Persönlichkeit, die auch im Hintergrund, er hat, ich glaube, er hat nie ein Interview zum 1. FC Köln gegeben, er, glaube ich, habe mir auch so manchen Zahn dran ausgebissen. Ne? Nein, aber der hat immer im Hintergrund gewirkt, war aber sicher gerade für Werner Spinner ein Freund, der halt ihm immer zur Seite stand. Und es war halt, das hat mir Werner Spinner die Tage mal gesagt, zwischen ihnen auch abgemacht, dass er das so lange macht, wie Werner Spinner im Amt ist, quasi in der Funktion, in der Spinner ihn haben wollte, dass aber sobald Spinner nicht mehr da ist, dass er dann auch sein Amt zur Verfügung stellt. Er hat jetzt noch dafür gesorgt, dass der Verein in guten Händen ist und dass das in ruhigem Fahrwasser, soweit es eben ging, und hört halt jetzt auch beim FC auf. Und ja, der wird dem 1. FC Köln fehlen, da bin ich mir sicher.
Für den jetzt neuen Vorstand haben wir ein paar Themen, wichtige Themen, schwierige Themen angesprochen. Ausbau Geisbockheim, Stadionerweiterung. Natürlich steht über allem, das haben wir im letzten Podcast auch schon besprochen, den Verein wieder zu vereinen, eben alle mitzunehmen. Der Dialog zu den Ultras muss wieder entfacht werden, gestartet werden, der völlig zum Erliegen gekommen ist. Aber lass uns auch noch über so ein paar Personalien sprechen. Die sportliche Kompetenz, das war ja immer so ein Kritikpunkt. Fehlt direkterweise im Vorstand, weil die alle aus der Wirtschaft oder aus der Juristerei kommen. So, jetzt haben die drei sich überlegt, wir holen uns sportliche Beratung ran. Jörg Jacobs ist schon seit langem bekannt als fixer Baustein und jetzt ist noch bekannt gegeben, und ihr habt es natürlich vorher gewusst, Erich Rutemöller. Gut, ist der zweite Part.
Als der in Düsseldorf hinschmiss und sagt, ich habe ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann, da war schon relativ klar.
Kommen wir eins und eins zusammenzählen.
Ja, ich habe genau diese Nachricht an diesem Mittag verschickt. Wenn ich eins plus eins zusammenzähle, kommt aber Rutemöller raus, und dann habe ich da kein Dementi mehr bekommen. Erich macht's, machet Erich, heißt es dann jetzt wohl, wenn es um sportliche Beratung des Vorstands geht. Der Vorstand hat ja nochmal klar gemacht, dass keiner Armin Feder irgendwie in die Parade fahren will, sondern dass der halt sein Ding machen kann. Also das operative Geschäft führt die Geschäftsführung. Aber es kann nicht schaden, so ein Mann wie Rutemöller, der halt schon seit Jahrzehnten ja im Spitzenfußball dabei ist, noch an der Seite zu haben und halt auch damit so ein Generationending zu haben. Ne? Der Kerkhoffs, der eher noch für die jüngere Generation steht, und Erich, der halt ja schon 74, also ja, schon ein paar Spiele
im
gesehen hat.
Alter.
Ja, also das kann sicher nicht schaden, um die großen sportlichen Linien mit dem Vorstand zu besprechen. Ja,
ganz einfach, ihn zurückzuholen zum FC war es aber wohl nicht. Hören wir mal rein.
Wir wollten ein Team, was sich gut versteht und was sich ergänzt. Das haben wir gefunden. War ein bisschen Überzeugungsarbeit, aber freut mich umso mehr, dass es uns gelungen ist, dass er seine Karriere jetzt in Köln zu Ende bringt, wo er sie auch begonnen hat. Und ich hatte mit ihm ein sehr, sehr gutes Gespräch. Wir hatten mit ihm mehrere Gespräche. Und wer ihn kennt, weiß ja, dass er nicht so direkt hüpft, sondern dass man ihn überzeugen muss. Und das ist uns gelungen. Und wir sind froh darüber.
Marit Erich. Und Überzeugung wird dann gegebenenfalls natürlich auch bei Toni Schumacher nötig sein. Wir haben es ja eingangs angesprochen, er will die Hand reichen, Werner Wolf, und gucken, ob da nicht doch noch was möglich ist mit einer weiteren Zusammenarbeit. Siehst du da eine Perspektive, oder wie schätzt du das ein? Schweigen.
Warte mal. Schwierig. Also ich kann es mir zurzeit nicht vorstellen. Zu verletzt, zu aufgewühlt wirkte der Zünder gestern noch. Außerdem ja, ich habe das ja eingangs schon gesagt, irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, als wäre noch nicht fertig mit dem Thema. Und ich bin halt, wie gesagt, gespannt, ob da Ruhe herrschen wird. Von daher muss man abwarten, weil die Gefahr ist ja auch, er hat ja auch dann in seiner Rede von Endspielen die er nicht spielen wollte, weil sie auf der Mitgliederversammlung gewesen wären. Naja, ich bin mal gespannt, wenn so die erste Krise kommt, wie dieses Präsidium ist vielleicht, oder ob es eine Krise mit den Ultras ist oder was auch immer passieren kann, wie sich dann die beiden verhalten, und das wird dann auch Aufschluss geben, ob da irgendwie eine Zusammenarbeit möglich ist. Die Schwierigkeiten, die beiden hatten im Vorfeld, sich da zu verständigen, deuten schon darauf hin, dass es zumindest nicht einfach wird, da eine vernünftige Lösung zu finden.
Also du bist eher ein bisschen pessimistisch. Werner Wolf klingt deutlich optimistischer.
Wir hatten immer ein gutes Verhältnis und werden auch weiterhin ein gutes Verhältnis haben. Und ich glaube, wenn sich denn mal der Staub gesettelt hat oder gesetzt hat, dann werden wir den Dialog fortsetzen. Man braucht dafür ein paar Tage, aber das war immer mein Ziel. Das weiß auch Herr Schumacher, dass ich dialogbereit bin, dass die Hand ausgestreckt ist. Und ich gehe davon aus, dass uns das gelingt.
Ja, bleibt spannend. Warten wir mal ab, was da noch kommt, die nächsten Tage und Wochen.
Ich drücke die Daumen.
Und kommt der Poldi, wo wir jetzt so reihum hier durch die Personalbank gehen?
Also, ich habe sporadisch ja mit Lukas Kontakt und man muss bei Lukas sehen, dass er gerne noch Olympia spielen würde. Und dass, wenn er dafür ein Angebot bekommt, dass er dann noch weitermacht. Wenn er allerdings nach Köln zurückkommt, und dann wird es halt passieren, dass ich... Wolf und Lukas zusammensetzen werden überlegen, was will Lukas, ne? Will er Trainer werden, will er ins Management, will er, ne? Also keine Ahnung, also das muss er ja wissen, ich weiß es nicht, mir hat er das nicht gesagt und dann werden die dem jeden Weg öffnen, um halt da auch eine langfristige Einbindung hinzubekommen, weil das ist ja auch, und deshalb glaube ich, das ist ja auch der Punkt, warum die Leute so an Toni Schumacher hängen, weil es halt einfach diese 20 dunklen Jahre gibt, wo im Grunde, wo du keinen nehmen kannst, wo halt alles schiefgelaufen ist und dieser Verein immer nur tiefer in die Grütze rutscht,
rauf, runter,
immer mit mittelmäßigen Mannschaften, mit und du hast halt im Grunde 20 bis 25, also zwischen Ilkner, Thomas Hessler soll ja jetzt auch zurückkehren als Markenbotschafter, ne? Aber außer dieser Generation, also das war ja die letzte, so die halbwegs erfolgreich war.
Hessler, Lebarski, Ilkner.
Genau, die Weltmeister von 90.
Ja.
So, und dann hast du aber 20 Jahre tiefstes Mittelalter und dann kommt Lukas Podolski. Aber auch sonst auch keiner, weil da ja nochmal 10 Jahre waren, die irgendwie, oder verzähle ich mich jetzt ja fast, also bis dann halt irgendwie 14, 15 alles anfing und davon spielen ja die meisten noch. So, und deshalb glaube ich, hängen die Leute so an den alten Idolen und können sich so schwer davon trennen und sind halt jetzt auch zu Recht traurig halt, ne? Aber wenn du natürlich dann halt irgendwie so einen Icker hast, der dann mit für den Verein steht, wenn Poldi zurückkehren sollte, dann hast du ja nochmal so Aushängeschilder, die den Verein repräsentieren können, und keiner kann es besser als Poldi, weil keiner kann international so viele Türen aufmachen. Ich meine, man steht sich nahe, die Zusammenarbeit geht ja gegen Gladbach auch schon los. Also gegen Derby, im Derby kannst du zum ersten Mal Poldi-Eis im Stadion schlecken. Das ist ja auch schon mal wieder so ein...
Wir schlecken uns zum Derby-Sieg.
Genau. Und ja, das ist doch alles, also wie gesagt, also Lukas werden sie einbinden, sobald er weiß, wo für ihn die Reise hingeht. Und das ist doch gut so.
Ja. Da hast du jetzt den perfekten Übergang schon geschaffen, ne? Von der Mitgliederversammlung zum Derby.
Ja, siehst du mal. Fast ein Profi.
Kannst alles. Ja, Wahnsinn. Ja, komm. Gladbach kommt nach Müngersdorf. Mit großem Vorlauf durch die Länderspielpause, ne? Also wir können uns so langsam reinsteigern ins Derby-Fieber.
Wie die Mannschaft ja auch, ne? Die hat ja heute Morgen dann nochmal so eine Krafteinheit gemacht. Wir waren ja eben wir haben heute Montag und zeichnen gerade auf. Und haben heute Morgen so eine Krafteinheit gemacht und starten so in die Woche. Am Dienstag ist nochmal frei und dann wird sich Mittwoch, Donnerstag, Freitag intensivst aufs Derby vorbereitet, damit es hochhergehen kann.
Genau, und Achim Beierlorzer ist ja noch nicht so lange in Köln dabei, aber er hat natürlich längst mitbekommen, was das heißt, ein Derby gegen Gladbach zu spielen.
Und damit ist es natürlich auch für mich ein Punkt, den ich in die Vorbereitung für dieses Spiel mit reinnehme, weil ich ja weiß, was es den Fans bedeutet, was es den Kölnern bedeutet, gegen Gladbach zu gewinnen. Für uns ist es allerdings viel, viel wichtiger, jetzt nach dem ersten Auswärtssieg einfach nachzulegen. Ja, wir haben unser zweites Heimspiel, wir haben sehr gutes erstes Heimspiel hingelegt und haben allerdings nichts Zählbares mitnehmen können. Und jetzt wollen wir was Zählbares mitnehmen. Und dass wir gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft spielen, das wissen wir
ja
alle.
Ja, und das Schöne ist ja, mit einem Sieg wäre es an Gladbach sogar vorbeigezogen. Wer hätte das gedacht?
Verrückt, ne? Also das habe ich letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, dass irgendwie das Momentum völlig gekippt ist mit diesen beiden Spielen am letzten Spieltag. Wobei, wenn man den Trainer so hört, so richtig weiß der noch nicht, glaube ich. Der wird erst am Samstag wissen, was genau
ist. Du musst es natürlich erstmal erlebt haben.
Er weiß, was es den Leuten bedeutet, aber wenn der mal am Samstag da im Stadion war, dann wird der, glaube ich, mit einem anderen Timbre in der Stimme über dieses Derby sprechen, weil das klingt mir dann doch noch zu cool und abgeklärt, weil das ist nichts Besonderes, ist nichts Normales. Das ist was ganz Besonderes da. Da haben wir alle letztes Jahr schlimm drauf warten müssen auf so auf diese Duelle und ja, das soll, der Rasen soll richtig brennen rundherum.
Aber wenn's nur der Rasen.
Wenn es geht, soll es ruhig bleiben. Ja, also ist natürlich, müssen wir auch drüber reden, es wird eine Stadt im Ausnahmezustand sein, ne? Aber viele Polizei, viele Ordner, es bleibt zu hoffen und es wäre vielleicht auch so ein Zeichen aus der Kurve Richtung neuer Vorstand, wenn du halt gerade auch mit Fragen wie Choreo und so wieder zusammenkommen willst, da mal den Ball flach zu halten, vielleicht die geklauten Fahnen im Schrank zu lassen und auf ein Abrennen zu verzichten oder so. Also es wären alle gut beraten, auf den Rängen abzurüsten, auf dem Platz wird es heiß genug.
Gladbach, ganz kurz, dass wir es einmal auf dem Schirm haben, zum Auftakt 0-0 zu Hause gegen Schalke. Dann gab es den ersten Saisonsieg in Mainz 3-1 und dann ein 1-3 zu Hause gegen Leipzig. Macht also unterm Strich 3 Punkte. Der FC gestartet mit 2 Niederlagen und dann dem erlösenden Auswärtssieg in Freiburg. Also jetzt mit 3 Zählern dicht hinten dran. Und dieser Freiburg-Sieg, glaube ich, nach wie vor, der hat echt was ausgelöst in der Mannschaft. Der war so mental wichtig. Ja. Ich hoffe, sie konnten es jetzt dann auch mitnehmen, weiter über die Länderspielpause dann bis zum Derby. Aber ich glaube, der wirkt immer noch nach. Und der kann dich dann natürlich auch mit dem Publikum beim Derby, du hast ja gesagt, da ist Ausnahmezustand auch im Stadion. Das treibt die Mannschaft, trägt die Mannschaft dann hoffentlich.
Ja, jetzt rechnen wir mal kurz nach. Ein Sieg, ein Unentschieden sind 4 Punkte, du hast 3 gesagt. Aber gut, ist Gladbach, glaube ich.
Habe ich bei Gladbach 3 gesagt?
Kam es auf 3 Punkte.
4 Punkte natürlich.
4 Punkte haben sie. Nein, aber,
Gladbach 4, FC 3.
FC 3, genau.
Nach dem Spieltag Gladbach 4, FC 6.
6, stimmt. Gut gerechnet. So, kann okay. Doch, er kann es doch. Sehen Sie mal, ja. Seht ihr mal. Nein, ich habe eben mit Werner Wolf zufällig auch noch über das Derby gesprochen und der sagte halt auch, als alter Psychologe muss er es ja wissen, dass das so ein Sieg des Willens in Freiburg nochmal Kräfte freisetzen kann gegen so einen Favoriten. Und das ist ja Borussia Mönchengladbach immer noch irgendwo, auch wenn sie nur einen Punkt mehr haben. Aber gerade von den Voraussetzungen her, sie sind international dabei, sie haben ordentlich in die Mannschaft investiert. Aber wie gesagt, also der FC weiß um seine Wucht, er weiß aus dem Dortmund-Spiel, was sie an Kraft entfalten können. Sie wissen jetzt aus dem Freiburg-Spiel, dass sie gewinnen können. Sie wissen auch, dass sie Rückschläge verarbeiten können und Spiele drehen können. Mhm. Und das ist, glaube ich, eminent wichtig dafür, dass du für dieses Derby da am Samstag, und das musst du halt Gladbach jetzt spüren lassen, dass du halt da bist, dass du willst und ja, und dann hast du auch eine Chance. Ich meine, du hast sie als Tabellenletzter das letzte Mal weggefiedelt zu Hause. Terodde weiß noch, wie man in der letzten Minute Tore macht. Ich glaube aber, dass diesmal die Voraussetzungen zumindest auf dem Papier wesentlich besser sind, weil damals war ja doch ein Trümmerhaufen, der da gegen Gladbach antrat und eigentlich gar nicht gewinnen konnte. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Und ja, und ich hoffe, dass sie hier den zweiten Dreier landen können.
Und wenn du dieses Terodde-Tor schon ansprichst, ich wollte es eigentlich erst ein bisschen später zum Schluss nochmal so als Sahnehäubchen spielen, weil es so schön war. Aber jetzt hast du es quasi schon anmoderiert. Dann hören wir doch nochmal rein. Das letzte Derby FC gegen Gladbach. Vor ein, dreiviertel Jahren war es ungefähr. Erstes Rückrundenspiel im Oberstdorfer Stadion, im Rhein-Energiestadion. 90. Minute und dann nahm das Glück seinen Lauf.
Nochmal eine Druckphase des FC. Özcan ins Zentrum auf Clemens. 35 Meter bis zum Tor. Höger. Raus auf die linke Seite. Gut gesehen. Da ist Platz für Rausch. Der setzt an zur Flanke. Da kommt der Ball. Terodde! Tor! 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 Terodde! Terodde! Terodde!
Das Headset hat es nicht überlebt. Mein Herz zum Glück schon, aber es war einfach zu schön und das musste mal raus. Ne?
Ja,
es war unglaublich, was sich da abgespielt hat. Vor allen Dingen, wir hatten ja vorher diese unsägliche Hinrunde Und da hat sich, glaube ich, alles in diesem Stadion entladen, nach diesem Tor von Simon Terodde.
Ja. Auch lustig, ne? Özcan auf Höger auf Rausch, ne? Also irgendwie, also Salih weg, Höger zurzeit nur auf der Bank. Rausch war, glaube ich, die letzte.
Ist er dann auch gewechselt.
Die letzte Amtshandlung und dafür wird er immer in der Historie des 1. FC Köln stehen.
Ja. Flanke
war
Rausch.
War die Flanke zum Derby-Sieg. Der Cocker und dann Terodde vorne drin.
Und ganz kurz zur Vollständigkeit. Terodde ist ja nicht der einzige Derby-Held im aktuellen Kader. Wir haben ja gleich drei. Modest hat, lass mich nochmal schnell gucken hier, 2015, 19.09. war es, in der 64. den 1-0-Siegtreffer geköpft. Dann hatten wir unvergessen in Gladbach, 90. Minute Marcel Risse mit einem Freistoß. Im Jahre 2016 war das zum 2-1-Sieg. Und dann der angesprochene Terodde-Treffer. Also drei Spieler im aktuellen Kader, die schon Derbys entschieden haben.
Ja. Und
was soll da noch schief gehen?
Kess hinten drin, der sein einziges wirkliches Spiel von Belang für den FC vielleicht, also dieser Derby-Sieg damals. Der hatte danach noch ein paar Spiele gehabt, aber das war wahrscheinlich sein wichtigstes Spiel dann halt direkt. Ich glaube, das war der kurz Spruch, vorher hat sich Timo Horn verletzt gehabt und dann musste da ins kalte Wasser geworfen werden. Wahnsinn.
Der Spruch danach war, glaube ich, das Geilste am Fußball ist, wenn du 50.000 in Gladbach die Party versaust.
Ja, genau.
Irgendwie so in die Richtung ging das. Ne?
Ja. Gute Sprüche hat der Kess schon immer drauf gehabt. Nee, sehr gut. Genügend Derby-Erfahrung drin. Viele, die aber auch heiß sind, zum ersten Mal das zu erleben. Ich meine, da sind ja einige drin im Kader, die jetzt seinem... Drecks oder Shishos oder Schaub oder so, die seit einem Jahr hören, wie toll dieses Derby ist und durften es dann nicht spielen. Dann hast du ein paar Jungs, die dieses Jahr erst kamen, für die das auch nochmal was ganz Besonderes sein wird. Also die Mischung stimmt da und ich bin gespannt, was sie da auf den Rasen bringen werden.
Bisschen tricky, aber für beide Mannschaften ist halt die Länderspielpause. Der FC hat einige Nationalspieler unterwegs, Gladbach genauso. Beim FC sind es insgesamt 7, wenn wir die beiden FC-Youngster, Chulinov und Katterbach, dazu rechnen. Ja, bei Gladbach sind es vor allem Schweizer, gleich 4, ne, mit Embolo, Zakaria, Elvedi und Sommer. Dann haben wir da noch Leiner für Österreich und Ginter natürlich für die deutsche Nationalmannschaft unterwegs. Ist dann natürlich immer ein bisschen schwierig, sich auf so ein Derby vorzubereiten. Du hast im Grunde nur noch die Tage Mittwoch, Donnerstag, Freitag.
Ja, aber es sind ja immerhin noch 3 Tage.
Um die komplette Mannschaft zusammen zu haben. Aber das gilt, wie gesagt, für beide Seiten. Also.
Das ist bei Bayer Lotze auch das so getaktet, dass er Dienstag dann nochmal freigibt und dann Mittwoch alle gemeinsam einsteigen, um halt diese spezifische Vorbereitung dann gemeinsam zu machen. Vorteil für den FC ist vielleicht, oder vielleicht auch nicht, dass eigentlich keiner spielt von denen, die jetzt unterwegs sind. Also, oder die meisten nicht. Also Jonas spielt nicht, Schaub spielt nicht.
Was denn noch? Keins.
Keins spielt nicht, also das ist halt, also zumindest vielleicht ja heute Abend, wobei es auch nicht so aussieht, hast du 3 Tage, in denen, das reicht glaube ich auch, also in denen du intensiv die Spannung aufbauen kannst, zusammen arbeiten kannst. Es wird ja auch wieder so ein Spiel der Red Bull Trainer sein, ne? Also das Bayer Lorzer gegen Rose ist beides Power-Fußball-Philosophie. Beide wissen genau, wie der andere tickt und kennen sich auch aus dem Red Bull-Stall. Bayer Lotze sagt ja heute, dass er ein paar Mal auf ihn traf dort und weiß natürlich, beide wissen natürlich, was der jeweils andere von seiner Mannschaft verlangt. Von daher kann man dann auch mal sehen, wie das dann am Ende aussieht. Das erste Red Bull-Duell hat Rose ja jetzt verloren, das letzte Mal. Jetzt bin ich gespannt, wie das dieses Mal aussieht.
Das Gute an der Länderspielpause, um da was Positives zu sagen, John Córdoba, so wie es aussieht, wenn es keine Rückschläge gibt, kehrt er zurück. Hatte jetzt ein bisschen mehr Zeit bekommen durch die Länderspielpause, um sich wieder fit zu machen nach seiner Muskelverletzung. Und das ist natürlich nochmal ein Faktor, der richtig helfen kann in diesem Derby, ne?
Ja, ich finde, es wird ganz interessant, weil ich finde halt, dass das Embolo das ganz ähnlich macht, ne? Also ich habe das gegen Leipzig, wenn du da geguckt hast, genau so ein unangenehmer Wühler, der die ganze Zeit mit seinem ganzen Körper in den Abwehrspieler reingeht und die Leute nervt mit seiner puren Kraft. Und das ist so ist der John ja eigentlich auch mit seiner Urgewalt. Und es wird spannend zu sehen, wer sich da am Ende durchsetzen kann. Man darf nicht vergessen, Modest hat endlich mal getroffen und wird auch spielen wollen. Es wird auch spannend zu sein, wie, wie, wie der Trainer das löst. Ich glaube, wenn Córdoba fit ist und die ganze Woche trainiert, dann führt an dem auch kein Weg vorbei. Mhm. Ob du dann aber mit einer hängenden Spitze agierst oder ob du dann mit zwei klaren Stürmern, ich würde diesmal im Heimspiel, glaube ich, tendieren, wenn ich tippen müsste, dass Córdoba und Modest auflaufen und den Klapperhang gehörig einheizen sollen.
Ja, also wie gegen die andere Borussia quasi, ne? Ja, gegen Dortmund hatten wir auch die Doppelspitze. Und das hat ja zumindest 70 Minuten richtig gut funktioniert. Ja.
Und man muss auch sagen, also das ist halt doch erstaunlich, wie viel Modest auch gegen Freiburg unterwegs war. Und das zeigt halt auch, dass er ja bereit ist, auch Wege zu gehen. Und wenn du in Córdoba ist, die ja auch bereit zu gehen. Und dann kannst du auch mit den zwei als Spitze agieren.
Dann bleibt uns natürlich noch der Tipp. Ich liege ja vorne, ne? Ich habe ja das Freiburg-Spiel, habe ich ja sowas von gut getippt mit dem 2-1.
Stachel in meiner Seele.
Soll ich anfangen oder du?
Fang du mal an.
Darf ich nochmal 2-1 sagen? Ist das langweilig, ne? Komm, ich mach mal so richtig optimistisch. 3-1 FC.
Hab ich der miese Peter da. Es gibt ein 3-3 der besseren Art.
3-3. Unentschieden gab es, glaube ich, lange nicht mehr.
Genau.
Zwischen den, also in den letzten 6 Spielen 3 Siege, FC 3, Borussia Mönchengladbach.
Das war ausgeglichen. Das ist 3-3. Ne?
Also ich 3-1, du 3-3. Wir warten das mal ab, die 90 Minuten. ihr könnt es natürlich hören, live bei Radio Köln über die 107,1 oder übers FC-Radio, fc-radio.de. Ihr tickert vermutlich wieder, ne?
Wir werden euch die ganze Woche natürlich ausführlichst aufs Derby vorbereiten. Herr Bayerlotzer kommt noch zu Besuch bei uns in die Redaktion und wird seine Pläne hoffentlich minutiös darstellen. Das könnt ihr gerne bei uns lesen. Dann alles, was rund ums Geisbockheim passiert, werden wir euch natürlich auch erzählen. Ihr dürft euch immer noch das FC Total kaufen, wenn ihr das noch nicht habt. Ansonsten, ja, wir tickern, wir sind vor Ort und berichten quasi live. Aber live hören könnt ihr dann den Guido. Und ihr könnt natürlich auch tippen mit unserem Partner sportwetten.de. Allerdings, Guido?
Ganz wichtig, spielen erst ab 18, spielt verantwortungsbewusst und Glücksspiel kann süchtig machen. Auf ein schönes Derby. Und dann hören wir uns danach mit einem 3-1 FC-Sieg wieder.
Nee.
Doch.
Ja, doch.
Der FC-Podcast von Radio Köln und Express. Präsentiert von sportwetten.de.